Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist ein richtiges Wimmelbild. Kennt ihr ja vielleicht, Wimmelbilder. Es ist ein richtiges Wimmelbild, das uns da heute vorgelegt wird. Denn unser Predigttext aus dem Thessalonicher Brief liefert uns eine Fülle von Stichworten und Themen, sodass man als Prediger gar nicht so recht weiß, wie man das Ganze in nur 20 Minuten abhandeln soll. Natürlich könnte ich jetzt Vers für Vers vorgehen, die verschiedenen Themen nach und nach abhaken. Aber ein Bibeltext ist nun mal keine Einkaufsliste. Ja, und so will ich meine Predigt in drei Abschnitte aufteilen. Drei Abschnitte, über denen die folgende Überschrift in Großbuchstaben steht: die Wirklichkeit der christlichen Gemeinde. Legen wir also los. Auch die christliche Gemeinde besteht zuallererst aus Leuten, ganz normalen Menschen. Und was sich im Zusammenleben dieser Menschen abspielt, Tag für Tag, Jahr für Jahr, ist menschlich, allzu menschlich. Mit anderen Worten, höchst unvollkommen. Paulus selbst erwähnt die Nachlässigen, die Kleinmütigen, die Schwachen und die Ungeduldigen. Und ja, er erwähnt auch diejenigen, die sich mit der Vergebung schwer tun, die nachtragend sind und es zumindest manchmal dem anderen heimzahlen wollen. Diese Liste, ganz klar, ließe sich natürlich noch beliebig fortsetzen. Eines aber ist klar: Der Apostel beschreibt hier nicht nur die Wirklichkeit in Thessaloniki seiner Zeit, sondern die aller Gemeinden an allen Orten und das seit 2000 Jahren. Und seine Beschreibung trifft natürlich auch auf unsere heißgeliebte Paul-Gerhardt-Kirche zu. Völlig klar. Ja, auch wir hier und die alten Hasen können das bestätigen, auch die jungen Hasen. Auch wir hier sind nicht nur ein bunter Haufen, sondern manchmal auch ein ziemlich schräger Haufen. Wir sind ein großer Tiergarten mit einer Fülle von Exoten. Und ich bin einer davon. Ich nehme mich nicht raus. Ich bin einer davon. Ein Exot, wie viele andere. Unser Herrgott hat einen großen Tiergarten, hieß es früher im Volksmund. Ja, und immer wieder gibt es auch Probleme und Konflikte unter uns. Naja, werden jetzt vielleicht die einen von euch sagen, ist doch ganz logisch, sind halt Menschen, was soll's. Die anderen dagegen treibt es schon ziemlich um. Sind wir Christen nicht etwa die Gemeinschaft der Heiligen, das auserwählte Volk, das königliche Geschlecht, das Salz der Erde, quasi die Elite? Ja, das ist alles richtig. Aber wir sind es nicht, weil wir so perfekt wären, sondern weil uns ein anderer all diese Titel und Attribute zugesprochen hat. Er allein, der heilig ist, hat uns in Jesus Christus geheiligt. Die Gemeinschaft der Heiligen, die wir gerade wieder ausgesprochen haben im Glaubensbekenntnis. Diese Gemeinschaft der Heiligen ist eigentlich die Gemeinschaft der Geheiligten. Wir sind nicht perfekt, absolut nicht, aber wir sind geheiligt und das macht den Unterschied aus. Vielleicht noch ein paar Takte hier zu dieser Gemeinschaft, beziehungsweise zur konkreten Gemeinde vor Ort in Saloniki und all over the world. Dabei handelt es sich um eine heilende und um eine erziehende Gemeinschaft. Oder anders ausgedrückt, hat schon Luther damals gesagt, Gemeinde ist gleichzeitig Spital und Schule. In der Gemeinde erfahren Menschen Heilung, innere Heilung. Nicht umsonst spricht Paulus ja auch von den Schwachen. Die Schwachen bedürfen des Arztes und hier in der Gemeinde ist es ein großes Krankenhaus, wo sie hoffentlich heil werden. Paulus spricht aber auch von Zurechtweisung, von Ermahnung, von Erziehung. Die Gemeinde als Schule. Und genau deswegen ist es ja so falsch, wenn Menschen, die sich selber als Christen bezeichnen, ohne Gemeinde leben. Das ist ein Riesenirrtum, das ist ein Riesentrugschluss. Ja, vielleicht bist du ja so, dass du gar keine Heilung bräuchtest. Kann ja sein, bin immer nicht so sicher, aber gut, gehen wir mal davon aus. Aber wenn dem so ist, könntest du ja hier auch als Arzt, als Tröster, als Krankenschwester arbeiten in dieser Gemeinde. Bist halt kein Patient, bist halt ein Heilender. You are welcome. Ja? Und was jetzt die Erziehung angeht, die brauchen wir alle ausnahmslos. Wir alle sind oft verzogen, aber dazu ein andermal. Ja, so viel erstmal zu der bunten und oft auch schrägen, komplizierten Menschenansammlung mit dem Namen Gemeinde. Und jetzt kommen wir zu dem, was diese Gemeinschaft tut, beziehungsweise was sie unterscheidet von anderen bunten und komplizierten und schrägen Gruppen und Gemeinschaften. Und dazu finde ich bei Paulus drei Stichworte. Fröhlichkeit, Gebet und Dankbarkeit. Und alle drei Begriffe hängen eng miteinander zusammen. Vor etlichen Jahrzehnten prangte auf unserem PG-Gemeindebus, der Alfred weiß das noch, weil der ist ihn immer gefahren, da prangte der folgende Bibelspruch, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Gunnar nickt auch, erinnert sich auch noch. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Toller Slogan. Ich weiß nicht, wer den ausgewählt hat, aber gute Wahl. Ja, Freude, Fröhlichkeit sollte ein Markenzeichen für Gemeinde und Kirche sein, ist es oftmals viel zu wenig. Sollte ein Markenzeichen sein. Und das meint ja auch der Apostel und schreibt, seid alle Zeit fröhlich. Alle Zeit. Vor einigen Tagen stieß ich beim Rumpzappen, macht man ja so, beim Rumpzappen auf eine Sendung, in der irgendein Psychologe interviewt wurde. Und es war ganz interessant für mich, dieser Psychologe sagte klipp und klar und ganz gegen den allgemeinen Trend der Zeit, also diese Sache mit dem positiven Denken ist Unsinn. Ist Unsinn und es funktioniert auch letztlich überhaupt nicht. Was den Menschen wirklich hilft, so dieser Psychologe, ist nicht irgendeine Form von Autosuggestion, sondern was ihm hilft, ist ein klarer Blick. Sei es auf das aktuelle Leben, sei es auf die Zukunft. Das hilft den Menschen weiter. Soweit also dieser Psychologe. Als Christen haben wir diesen Doppelblick. Wir haben ihn bereits. Wir blicken dankbar zurück auf unser bisheriges Leben und vertrauensvoll in Bezug auf alles Künftige bis hin zur Ewigkeit. Und unsere Freude, die ja so wichtig ist, ist Ausdruck unserer Dankbarkeit und gleichzeitig unserer Hoffnung. Es gibt Dinge in der Gegenwart, die freuen uns vielleicht nicht so sehr, die lassen uns nicht fröhlich sein. Aber wir haben die Hoffnung, wir haben die Verheißungen und deswegen sind wir trotzdem fröhlich. Und aus dieser Hoffnung heraus beten wir auch, ist doch logisch. Wer betet, der hofft. Sich ohne Hoffnung an Gott zu wenden, wäre kompletter Schwachsinn. Nein, wer betet, hofft. Noch einmal, so unzulänglich, menschlich unzulänglich wir Christen auch sind, und da sind wir völlig illusionslos, in unserer Mitte gibt es viel Freude und viel Dankbarkeit und hoffentlich auch viel Gebet. Und noch einmal, die drei gehören zusammen. Freude, Dankbarkeit, Gebet. So, jetzt haben wir schon zwei. Jetzt kommt der dritte Punkt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Bisher war ja nur von uns Christen die Rede, von dem, was uns mit allen Menschen, anderen Menschen verbindet und von dem, was uns von ihnen unterscheidet. Eben Freude am Herrn, Dankbarkeit ihm gegenüber und Gebet ohne Unterlass bedeutet bei jeder Gelegenheit. Aber jetzt müssen wir endlich über den sprechen, um den es eigentlich geht, nämlich um Gott. Und dieser Gott ist gegenwärtig inmitten jener bunten und manchmal verschrobenen Gemeinde. Er ist gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Und allein schon das zu wissen, tut doch wahnsinnig gut. Er ist da. Bei all dem Gespinnerten, was immer wieder passiert, er ist da. Aber Gott ist nicht nur einfach gegenwärtig als ja, ruhend schweigender Mittelpunkt. Gott sitzt nicht träge herum wie diese unsäglichen Buddha-Figuren, die es inzwischen in ganz vielen Häusern und Geschäften gibt, gern auch so in Buchhandlungen, Blumengeschäften, so immer dieser fette, grinsende Buddha, der aber nichts tut. Absolut unsympathisch. Könnt's mich hinterher steinigen, aber es ist meine Meinung, das muss dann mal gesagt werden. Ja, also stinkt mir jetzt mal, wenn ich das Gesicht sehe. Ja, gut. Ja. Unser Gott ist anders. Unser Gott ist ein aktiver, ein dynamischer, ein lebendiger Gott. Und er ist ein Gott, der redet in der Gemeinde, für die Gemeinde. Der Apostel schreibt ja von der prophetischen Rede, die wir nicht verachten sollen. Und ich möchte diesen Begriff der prophetischen Rede aber viel allgemeiner verstehen und uns zurufen, achten wir doch bitte alle darauf, was Gott zu uns redet, wie er antwortet auf unsere Fragen, auf unsere Gebete, auf unsere Herausforderungen, wie er uns führt und leitet. Achten wir doch darauf in allen Gruppen und Kreisen. Und vielleicht kommt manchmal die Antwort von irgendjemand, der sonst den Mund nicht auftut und sagt, okay, ich habe den Eindruck vom Herrn, das und das ist dran. Noch einmal, Gott ist nicht der fette, faule Buddha, sondern Gott ist der aktive, redende Gott. Ja, liebe Gemeinde, wenn man mit Blick auf das bisher Gesagte, wird uns mal wieder diese ungeheure Spannung bewusst, die besteht zwischen der ja, vergänglichen Kirche auf der einen Seite und dem ewigen Gott auf der anderen. Das ist eine Spannung. Das kann man nicht wegreden. ist es nicht so. So und so oft möchte man doch verzweifeln an der Institution Kirche. Aber auch an der konkreten Gemeinde vor Ort, vielleicht auch an Paul Gerhardt. Und dann ist da plötzlich wieder diese Erfahrung, diese Erkenntnis, dass Gott just in dieser Kirche wohnt. Er wohnt in der Kirche und nicht im Wald und auf der Heide. Nichts gegen schöne Spaziergänge, da kann man auch beten. Aber sein Haus ist woanders. Er wohnt nicht im Wald und auf der Heide, nicht in Wirtschaft und Politik, nicht in Technik und Wissenschaft und so weiter und so fort. Alles wichtige Dinge. Ja, im Alten Testament heißt es, die Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Gott ist überall, ja. Aber Gott hat beschlossen, in unserer höchst mittelmäßigen Mitte zu wohnen. Gott entscheidet uns sich für ein Hotel ohne jeden Stern. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier Sterne. Weiß nicht, was so eure Präferenzen sind. Nein, er entscheidet sich für ein Hotel ohne Stern namens Kirche. Gott entscheidet sich dafür. Und die ganze Geschichte Jesu macht das deutlich. Jesus, der eben nicht in Palästen wohnt, sondern der eine Handvoll höchst unzulänglicher Knaben um sich sammelt. Was für ein Haufen, geheiligt aber durch seine Gegenwart. Ja, all diese nachdenklich selbstkritischen Gedanken sollen aber jetzt heute nicht das letzte Wort haben, sondern vielmehr die Bitte des Apostels und die in ihr enthaltene Verheißung. Ihr aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und er bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, treu ist, der uns schon gerufen hat. Er wird's auch tun. All das, was zu tun ist, auch hier in Paul Gerhardt. Amen.